Hallo Leute, es ist wieder mal Zeit für eine Konfirmator-Perspektive. Darum melde ich mich heute mit Send 15. Es geht wieder um das Zeitgeschehen. Ich betrachte es philosophisch und bibelkritisch. Wobei bibelkritisch nicht meint Kritik an der Bibel, sondern Kritik des Zeitgeschehens durch die Bibel.
Und was hast du dir heute vorgenommen?
Nachdem fast täglich neue Ungeheuerlichkeiten von Donald Trump gemeldet werden, habe ich beschlossen, gegen meine Fassungslosigkeit schalte ich jetzt immer erst einmal auf Durchzug und warte auf die nächste, oft bereits abgespeckte Version seiner Auftritte. Es fragt sich allerdings schon, wann ist das Maß voll? Ein Abtritt unabdinglich, ein Umsturz unausweichlich. Der Bundesmarschall dafür steht vielleicht schon in den Startlöchern. In Folge 13 meines Podcasts habe ich unter dem Titel »Die Trump-Hybris« auf die Bibel hingewiesen, die mahnt, Hochmut kommt vor dem Fall. Trump bezieht sich ja auch gern auf die Bibel, aber nicht um sie zu beherzigen, sondern um sie taktisch für seine eigenen Zwecke zu missbrauchen. Der Prophet Jesaja im 8. Jahrhundert vor Christus zeigt beispielhaft und bildgewaltig an Sanherib, dem Herrscher über Assyrien, die möglichen Konsequenzen der Überheblichkeit von Machthabern.
Weil Sanherib spricht, ich hab's durch meine Hände Kraft ausgerichtet und durch meine Weisheit, denn ich bin klug. Ich hab die Grenzen der Länder anders gesetzt und ihre Schätze geraubt, wie ein Stier die Bewohner zu Boden gestoßen. Meine Hand hat gefunden den Reichtum der Völker wie ein Vogelnest. Und ich habe alle Länder zusammengerafft, wie man Eier sammelt, die verlassen sind. Kein Flügel regte sich und kein Schnabel sperrte sich auf und zirpte. Vermag sich auch eine Axt zu rühmen, wider den, der damit haut, oder eine Säge groß zu tun, wider den, der sie zieht? Als ob die Rute den schwänge, der sie hebt, als ob der Stock den höbe, der kein Holz ist. Darum wird der Herr Zebaoth, unter die Fetten in Assur die Auszehrung senden, und seine Herrlichkeit wird er anzünden, dass sie brennen wird wie ein Feuer.
Ich habe beschlossen, Trump trotzdem eine Chance zu geben. Vielleicht besinnt er sich ja bei seinem Verhalten, zum Beispiel gegenüber den Europäern und besonders gegenüber Deutschland, doch noch einmal auf seine großelterlichen Wurzeln in Kallstadt bei Heidelberg und erinnert sich daran, dass Weiße in Amerika eigentlich alle Migrationshintergrund und eine europäische Geschichte haben und allein schon dadurch mit Europa verbunden sind, weil sie ursprünglich von dort eingewandert sind. Aber wer soll Trump daran erinnern? Elon Musk sicher nicht. Trump umgibt sich trotz Korruptionsgefahr bedenkenlos mit Superreichen, denen es um nichts anderes geht als um Macht. Trump und sein Vize haben öffentlich Anstoß genommen am unfeierlichen Outfit des tapferen Präsidenten Zelensky bei seinem letzten Besuch im Weißen Haus, als ob sie das etwas anginge. Der Grund für den Rauswurf von Zelensky war nicht ein missachteter Dresscode, sondern eine gezielt geplante Bloßstellung und Demütigung. Im Internet kann man übrigens auch die viel zu kurzen Hosen und zu langen Socken des auf dem Sofa sitzenden Vizepräsidenten bestaunen und andermal einen Elon Musk im Oval Office nicht in einem schicken Anzug, sondern im T-Shirt mit Basecap und mit seinem vierjährigen Sohn auf den Schultern, der in der Nase bohrt. Was sich gehört an Sitte und Anstand, sollten Trump und Vance vielleicht zuerst Putin und sich selbst fragen. Präsident Zelensky ist derzeit jedenfalls nicht nach Feiern zumute. Er muss, weil er sich im Krieg befindet, häufig schnell den Ort wechseln und trägt deshalb bescheiden etwas für den Dauereinsatz, das auch die Verbindung mit seinen Soldaten zeigt. Das hätten Trump und Vance sich eigentlich auch denken können. Aber sie wollten Selenskyj bloßstellen und fertig machen. Der Arme hätte auch einen Dolmetscher gebraucht. Er spricht nicht das beste Englisch, schon gar nicht unter Druck, und konnte darum von Trump und Vance wie ein dummer Junge abgekanzelt werden. KI hat dann im Internet die eigentliche angemessene Reaktion auf Trump gezeigt. Selenskyj haut Trump da bei der Pressekonferenz mit einer schallenden Ohrfeige um. Europa versucht indessen, seriös zu bleiben, einigermaßen die Fassung zu bewahren, vornehm und souverän zu schweigen, beziehungsweise sich auf die eigenen Möglichkeiten und Stärken zu besinnen. Denn stark ist in diesen Tagen nicht der Schreihals, sondern wer ruhig bleibt und sich nicht unbeherrscht zu Zorn und Rache hinreißen lässt. Teddy Roosevelt meinte einmal: Ein Patriot steht an der Seite seines Landes und nicht an der Seite seines Präsidenten. Als Theologe ist mir zu dem Trump-Drama eine biblische Geschichte eingefallen, die wie eine Vorausdarstellung der aktuellen Ereignisse bei uns klingt. Sie steht im Alten Testament und sie zeigt bereits im 5. Jahrhundert vor Christus, wie sich die Strategien aller Autokraten im Grunde gleichen. Sie alle leben, wie der babylonische König Nebukadnezar, den Traum von der Unbegrenztheit ihrer Macht und der Unendlichkeit ihres Reiches. Aber dieser Traum zerplatzt. Der Prophet Daniel legt König Nebukadnezar dessen Traum von der Abfolge der Weltreiche aus und fordert den Überheblichen dann auf zu Beugung und Demut.
Daniel 4. Das König bedeutet, und zwar ergeht es als Ratschluss des Höchsten über meinen Herrn, den König. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen. Du musst bei den Tieren des Feldes bleiben, und man wird dich Gras fressen lassen wie die Rinder, und du wirst unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden, und 7 Zeiten werden über dich hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Wenn aber gesagt wurde, man solle dennoch den Stock des Baumes mit seinen Wurzeln übrig lassen, das bedeutet, dein Königreich soll dir erhalten bleiben, sobald du erkannt hast, dass der Himmel die Gewalt hat.
Es geht also mit Nebukadnezar nur dann weiter, wenn er sich vom Propheten Daniel zu Selbsterkenntnis und Umkehr rufen und führen lässt.
Darum, mein König, lass dir meinen Rat gefallen und mache dich los und ledig von deinen Sünden durch Gerechtigkeit und von deiner Missetat durch Wohltat an den Armen. So wird es dir lange wohl ergehen. Dies alles widerfuhr dem König Nebukadnezar.
Gott stellt Nebukadnezar vor die Wahl. Entweder er beugt sich vor Gott oder er verliert sein Reich. Nebukadnezar entscheidet sich gegen das Wort Gottes für die Hybris, die Selbstüberschätzung, und erfährt den Verlust seiner Macht.
Denn nach 12 Monaten, als der König auf dem Dach des königlichen Palastes in Babel sich erging, hob er an und sprach: Das ist das große Babel, das ich erbaut habe, zur Königsstadt, durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Ehe noch der König diese Worte ausgeredet hatte, kam eine Stimme vom Himmel: Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich ist dir genommen.
Wir wissen nicht, woran Nebukadnezar genau litt, dass man ihn auf die Isolierstation verwies. Wir wissen, er bekam von Gott eine zweite Chance. Und die nutzte er sogar.
Nach dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen auf zum Himmel, und mein Verstand kam mir wieder, und ich lobte den Höchsten. Ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für währt, gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Er macht's, wie er will, mit den Mächten im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand kann seiner Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Zur selben Zeit kehrte mein Verstand zu mir zurück und meine Herrlichkeit und mein Glanz kamen wieder an mich zur Ehre meines Königreichs.
Der Prophet Daniel erzählt vor dem allen seine eigene Geschichte, wie er mit 3 Freunden bereits als Teenager von den Babyloniern aus dem eroberten Jerusalem gekidnappt worden war. Und diese Geschichte erzählt, wie Autokraten ticken. Zunächst, Autokraten unterwerfen sich alles nur sich selbst nicht. In Babylonien bekam Daniel es mit dem Diktator Nebukadnezar zu tun. Er suchte Leute, auf die er sich unbedingt verlassen konnte, als seine Diener und fand solche in Daniel und seinen 3 Freunden. Die hatten alle Gott in ihrem Namen. Daniel, Gott richtet, also Gott hart. Hanania, Gott ist gnädig, also Gott lieb. Michael, wer ist wie Gott, also Gott Fried. Asaja, Gott hilft, also Gott hilf. Nebukadnezar hat diese Namen gleich mal geändert. In Belshazzar, Schadrach, Meshach und Abednego. Die Jüdischen waren ihm zu fromm. Da steckte ihm zu viel der jüdische Gott drin. Er wollte aber keine Gottesdiener, sondern Königsdiener. Deshalb musste auch die Weltanschauung des Herrschers rein in die Köpfe der jungen Leute. Sie wurden umerzogen, infiltriert und indoktriniert mit dem Denken des Herrschers, mit seiner ganzen Ideologie inklusive seiner Speisekarte. Alles sollte auf Linientreue, Staatstreue und Regierungstreue getrimmt werden. Das Zweite über Autokraten: Autokraten beanspruchen totale Deutungshoheit, um Namen und Bezeichnungen zu verändern. Darum aktuell zum Beispiel ein neuer Name auch für den Golf von Mexiko. Und als erstes auch heute das Ende der unabhängigen Rechtsprechung und die Einschränkung des Rechtes auf freie Meinungsäußerungen. Autokraten dulden keinen Widerspruch. Sie wollen dominieren, ideologisch innen und imperialistisch außen. Daniel und seine Freunde aber verweigerten sich früh, auch wenn es nur um die Äußerlichkeit der Ernährung ging, weil ein Teil des Essens den babylonischen Göttern geopfert wurde, haben Daniel und seine Freunde die höfische Verpflegung abgelehnt. Sie hatten ein waches Gewissen, sie wussten vor allem um die Grenze, an der sie Gott nur treu bleiben können, wenn sie den Gehorsam verweigern, wo sie Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Sie haben mit dieser Grenzziehung ihren Glauben und ihre Überzeugung gerettet. Heute gibt es wieder den Druck, das Verständnis von Wahrheit und Wirklichkeit an das der Autokraten anzupassen und ihnen unterzuordnen. Daniel und seine Freunde leisteten Widerstand und ließen sich auf Diät setzen.
Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise, mit seinem Wein, nicht unrein machen müsste, bat den obersten Kämmerer: Versuch es doch mit deinen Knechten 10 Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen zeigen. Und nach 10 Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen.
Die Geschichte von Daniel ist keine Werbung für alternative Ernährung, sondern ein Beispiel dafür, sich von den Autokraten, ihren Forderungen und auch Förderern, auch wenn es nur noch zeichenhaft möglich sein sollte, abzugrenzen. Ein weiteres Mal gerieten Daniel und seine Freunde mit Nebukadnezar in Konflikt. Und zwar, als er ein Riesenstandbild von sich selbst errichten ließ, dass alle Untertanen bei der Einweihung auf sein Kommando vor ihm niederfallen und anbeten sollten. Wenn man das psychologisch versteht und deutet, wird deutlich, Autokraten verstecken ihre Ängste und Schwächen hinter Prahlen und Protzen. Nebukadnezar wollte alles unter seine Macht bringen. Freiwillig ging das aber nicht. Darum hat er die Unterworfenen zusätzlich mit Musik manipuliert und stimuliert, wie Daniel in seinem Buch erzählt. Jeder Arsch bekam seinen Marsch. Ich stelle mir vor, Zuckerbrot und Peitsche, Unterhalt und Unterhaltung, in den Rucksack gelogenes Vesper und lauter leere Versprechungen. Aber, und das ist das Nächste, Autokraten verlangen Ergebung, sonst werden sie ungemütlich. Wer schon damals nicht mittat, wurde in einen glühenden Ofen geworfen. Nebukadnezar betätigte sich also nicht nur als Denkmalsetzer, sondern auch als Ofensetzer. Was er setzen ließ, war Gesetz. Und wer sich widersetzte, bei dem setzte es was. Nebukadnezar hat Dampf gemacht und Angst gemacht und eingeheizt. Er wusste, wer Angst hat, ist beherrschbar, und darum fielen alle vor seinem Riesenstandbild nieder. Nur Daniel und seine Freunde sind nicht umgefallen. Die haben da wieder nicht mitgemacht und es auf den Konflikt ankommen lassen. Alle Konflikte von gläubigen Menschen haben übrigens mit dem ersten Gebot zu tun. Gott allein anbeten, nichts so wie ihn verehren und ihm gehorchen, wie es nur ihm zukommt. Götzen zwingen. Gott liebt und will freiwillig wieder geliebt werden. Nebukadnezar tobt. Er will Daniel und seine Freunde zur Anbetung zwingen. Er droht mit dem Feuerofen. Aber Autokraten haben auch immer Gegner, mit denen sie nicht fertig werden. Daniel sagt,
wenn unser Gott, den wir verehren, will, dann kann er uns retten. Und wenn er das nicht will, dann sollst du trotzdem wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und auch das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen.
Daniel und seine Freunde haben ihre Seele nicht verkauft, weil sie jemanden kannten, der größer war als Nebukadnezar und sein 30 Meter hohes Standbild. Daniel und seine Freunde hatten keine Angst, deshalb waren sie nicht beherrschbar. Trotzdem gilt noch ein weiteres von Autokraten. Autokraten konstruieren ihre eigene Wahrheit und Wirklichkeit für ihr unantastbares Paralleluniversum. Dabei war das Ende der Macht von Nebukadnezar bereits nahe. In einem Tobsuchtsanfall ließ er zwar den Ofen noch 7-mal heißer heizen, aber die Verheizten erwiesen sich dann als feuerfest und unversengt. Wörtlich im Bibeltext, es war nicht einmal ein Brandgeruch an ihnen zu riechen. Noch eine dritte Episode zeigt den mittlerweile zum Ministerpräsidenten aufgestiegenen Daniel in der Auseinandersetzung mit Nebukadnezar, der seine Macht mit einem Gebetsverbot bis hinein ins Innerste, ins Private, ausdehnen wollte. Unerschütterlich blieb Daniel bei seiner Ausrichtung auf Jerusalem, bei seinem Gebet zu Gott. Er pflegte trotz des Verbotes weiter seine Gebetspraxis und machte die Erfahrung, je abhängiger ich von Gott bin, desto freier bin ich gegenüber Menschen und Mächten. Daniel wusste auch, niederknien zum Gebet gibt die Kraft, gegen die Mächtigen dieser Welt festzustehen und ihnen zu widerstehen. Spitzel und Neider verpfiffen Daniel zwar beim König, und Daniel landete zur Strafe in einer Löwengrube, erfuhr aber dort die wunderbare Bewahrung Gottes. Daniel wurde kein Löwenfraß. Gott hatte den Löwen das Maul zugebunden. Schnauze und Ruhe war. Ich schließe meine Übersicht über die Autokraten mit einem letzten Punkt. Autokraten drehen durch. So sind sie alle unterwegs. Sie stürzen tief, aber treten ab. Früher oder später. Nebukadnezar trat ab. Sein Nachfolger wurde Belsazar. Von ihm berichtet das Buch Daniel nichts Gutes. Und auch er trat ab. Und noch alle Autokraten sind gekommen und auch einmal wieder gegangen.
König Belsazar machte ein herrliches Mahl für seine 1000 Mächtigen und zoff sich voll mit ihnen. Aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. Und Darius aus Medien übernahm das Reich. Thank you.